Wer in den letzten Wochen mal ein bisschen Nachrichten geschaut hat, dem ist vielleicht schwindelig geworden bei dem Tempo, was momentan alles passiert. Einerseits in den USA mit Donald Trump und Elon Musk. Es gibt neue Zölle für Kanada, für Mexiko, für China. Es gibt einen Eklat mit Zelensky. Die Einfrierung von Geldern für die Ukraine. Ein skurriles Video über Gaza, wie man das als Hotelresort umbauen könnte, mit einer goldigen Statue von Donald Trump drin. Es wurde vielen Angestellten gekündigt. Und jeden Tag passieren so 2, 3, 4, 5 Dinge und wir kommen gar nicht so hinterher mit den Medien lesen, was da alles genau passiert oder was angekündigt wird. In Deutschland waren Wahlen und die Union hat gewonnen. Und die Union hat klar gesagt, hey, wir machen uns stark für die Schuldenbremse. Wir wollen, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Und jetzt nun, diese Woche haben sie verkündet, also Friedrich Merz, der ist noch nicht Kanzler, sie sind da noch in Gesprächsverhandlungen, wie das in Deutschland so läuft. Macht man zuerst Verhandlungen, wer dann Kanzler werden wird. Und jetzt haben sie doch schon, bevor das passiert, haben sie beschlossen, okay, jetzt geben wir doch 500 Milliarden für Infrastruktur aus. Und nochmal so viel für Verteidigungsausgaben und hat schnell so eine Billion Schulden sich dafür entschieden, dass es doch geht. Und in der Schweiz ist die Bundesrätin Viola Amherd zurückgetreten und dann hat die Mitte händeringend nach Kandidaten und Kandidatinnen gesucht und die haben dann, viele haben abgesagt, ja, ich habe keine Lust oder ich schaue lieber auf meine Kinder zu Hause und möchte da nicht in die Politik einsteigen oder intensiver in die Politik einsteigen. Und jetzt hat man doch 2 Kandidaten gefunden und da wird diese kommende Woche gewählt. Und jetzt hat man aber erfahren, ja, der Chef der Armee, der geht und der Chef des Geheimdienstes geht und es gibt da viele Ungereimtheiten im Departement. Es sind einige Dinge, die los sind. Es sind noch viel mehr Dinge los auf der ganzen Welt und man kommt fast nicht mehr nach, was alles läuft. Und wir haben das Thema Jesus und die Politik schon länger gesagt, hey komm, wir machen die Markus-Serie, wir machen dieses Predigtthema, das passt in diese Themenserie hinein. Und bei der Bearbeitung in den letzten Wochen habe ich gemerkt, ja, man müsste eigentlich eine größere Serie daraus machen. Aber ich habe nur einen Sonntag zur Verfügung und nur diese eine Predigt momentan. Vielleicht kommt später mal noch in einem anderen Zeitpunkt eine größere Serie dazu. Aber heute haben wir nur diese eine Predigt. Und es gäbe noch viel mehr zu sagen, das ist mir auch bewusst. Und die Geschichte, die wir hier lesen in Markus, Kapitel 12, Verse 13 bis 14, da kommen 2 Gruppen zu Jesus. Einerseits die Pharisäer und andererseits die Herodianer. Die kommen auf Jesus zu und sie fragen ihn eine Frage, ob man Steuern bezahlen soll. Doch das ist nicht die einzige Frage, die Jesus so gestellt bekommt in diesen Kapiteln. Es heißt in Kapitel 11, Jesus zieht in Jerusalem ein und danach kommen 4 Gruppen auf ihn zu und stellen ihm Fragen. Und sie versuchen zu prüfen, hey, weiß Jesus was? Und sie versuchen eigentlich herauszufinden, ja, Jesus ist sicher nicht der, auf den wir gewartet haben. Und sie versuchen, ihm irgendwie eine Falle zu stellen. Und Jesus wird so auf den Prüfstand gestellt. Und das ist eine Parallele, denn an dem Tag, als Jesus in die Stadt eingezogen ist, ist auch der Tag, an dem das Opferlamm bei den Juden ausgesucht wird für das Passafest. Und das heißt, das Opferlamm, das muss makellos sein, das muss rein sein. Und dann heißt es, 4 Tage lang wird danach das Opferlamm geprüft, ob es wirklich rein und makellos ist. Und nach diesen 4 Tagen, also bei uns Montag bis Donnerstag, wird es dann geschlachtet am Karfreitag. Und Jesus kommt genau an diesem Tag, wo das Opferlamm ausgesucht wird, in die Stadt hinein. Und er wird immer wieder von Gruppen so abgesondert und getestet und geprüft, ob er denn auch richtig ist und ob er die Fragen richtig beantworten kann. Und die Absicht dieser Gruppen ist eigentlich immer klar, sie wollen sagen, nein, der ist nicht makellos, der ist nicht rein, der passt nicht, das ist der Falsche, das ist sicher nicht der, auf den wir gewartet haben. Und die Gruppen versuchen auch, das sind eigentlich immer jüdische Gruppen, aber die versuchen, dass Jesus gegen ein römisches Gesetz verstößt, nicht unbedingt gegen ein jüdisches Gesetz, damit er auch zum Tod angeklagt werden kann. Und wir haben da vier Fragen. Als erstes kommen Priester und Älteste und fragen ihn, hey, woher hast du deine Vollmacht? Wieso darfst du überhaupt lehren? Ist so die erste Frage. Die dritte Frage, da kommt eine Gruppe von Sadduzäern auf Jesus zu und sagt, hey, wie ist es mit der Auferstehung? Wir haben so ein fiktives Beispiel von einer Frau, die heiratet und dann stirbt der Mann und dann heiratet sie den Bruder und dann heiratet sie, dann sterben die alle und sie heiratet sieben Brüder. Und wen wird sie dann heiraten oder mit wem wird sie verheiratet sein im Himmel? Und Jesus gibt ihnen da Antwort und sagt, hey, es ist ganz anders, als sie denkt. Und die Sadduzäer stellen diese Frage, obwohl sie gar nicht an die Auferstehung glauben. Also sie glauben gar nicht, dass jemand aufersteht. Deshalb stellen sie eigentlich für sie eine irrelevante Frage. Aber sie wollen eigentlich sagen, hey, schau mal, der hat eine doofe Antwort, der ist sicher nicht der, auf den wir gewartet haben. Und als viertes kommen eine Gruppe von Pharisäern und fragen Jesus, hey, welches ist denn das höchste Gebot? Weil Juden haben ganz viele Gebote und sagen, ja, da kannst du eigentlich gar keine richtige Reihenfolge machen. Wenn du eins herauspickst, dann wertest du die anderen ab. Und Jesus kann auch diese Frage beantworten. Er beantwortet sie genau, er beantwortet sie sehr weise, sodass die verschiedenen Gruppen nichts gegen ihn vorbringen konnten. Und wir werden heute nicht mehr auf diese Fragen detailliert eingehen können, sondern wir widmen uns der zweiten Frage, die Jesus gestellt bekommt. Und hier lese ich den Text aus Markus 12, Verse 13 bis 17. Sie hofften nun, Jesus zu einer Äußerung verleiten zu können, die sich gegen ihn verwenden ließe, und schickten deshalb einige Pharisäer und einige Anhänger des Herodes zu ihm, die ihm folgende Frage vorlegten. Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht und dass du nicht nach der Meinung der Leute fragst. Denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Das ist doch eine wunderschöne Einleitung mit schmeichelnden Worten. Aber im ersten Vers merken wir, hey, sie wollen ihm eine Falle stellen. Und jetzt stellen sie die Frage, ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Hey, die Frage wird gleich zweimal hintereinander gestellt. Und ganz klar, es ist eine Ja-Nein-Frage. Und es kommen auch zwei Gruppen zu Jesus, eben die Pharisäer und die Herodianer. Und die sind politisch auf komplett unterschiedlichen Wegen unterwegs. Die Pharisäer haben gesagt, nein, wir sollen keine Steuern zahlen. Sie haben es dann doch widerwillig gemacht. Aber sie sagen, hey, nein, das ist eigentlich nicht gut, dass wir Steuern zahlen für den Kaiser. Und wenn Jesus sagt, ja, nein, ihr müsst die Steuern bezahlen, dann hat er die Pharisäer gegen sich und er hat das Volk gegen sich, weil das ist eine unbeliebte Steuer. Und die Herodianer, die waren politisch an der Macht, also ist eine Partei von der Dynastie von Herodes. Herodes hat einen Tempel gebaut und hat da regiert, einfach als Stellvertreter von Rom. Und die sagen, ganz klar muss man diese Steuer bezahlen. Weil wenn wir sie nicht bezahlen, dann kommt Rom direkt und unsere Macht zerfällt und der Tempel zerfällt und alles geht kaputt. Also müssen wir diese Steuern zahlen. Und sie selbst profitieren wahrscheinlich auch davon, weil sie halt direkt an der Macht sind. Und wenn Jesus Ja sagt oder wenn Jesus Nein sagt, dann hat er ein Problem mit Rom. Und dann heißt es, er macht eine Revolte und dann kann man ihm das anhängen. Also komplett unterschiedliche Gruppen kommen zu Jesus, einfach um ihm zu sagen, hey, entweder oder, du bist sowieso falsch. Und dann heißt es, Jesus war klar, dass das alles nur Heuchelei war. Und er sagte zu ihnen, warum stellt ihr mir eine Falle? Reicht mir eine Silbermünze? Ich will sie mir ansehen. Sie gaben ihm eine. Wessen Bild und Name ist darauf? Fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Und über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Jesus beantwortet die Frage nicht so, wie es die Pharisäer und die Herodianer erwartet hatten. Und die Pharisäer und Herodianer, die fragen nicht nach irgendeiner Steuer. Denn wie zur heutigen Zeit, auch zur damaligen Zeit, gab es verschiedene Steuern. Und die meisten Steuern betrafen Waren, welche von einem Ort an einen anderen getragen wurden. Wir nennen das heute Zölle. Und das ist kein Problem. Für die meisten Leute, die gab es halt einfach, die sind da. Verhasst waren die Zöllner, weil die meistens noch mehr draufgeschlagen haben, als sie eigentlich mussten, weil sie ja einfach davon gelebt haben und die Macht hatten und das ausgenutzt haben. Doch hier wird nicht nach einer Zollsteuer gefragt. Hier gibt es eine andere Steuer, eine bestimmte Steuer, die wir auch heute noch kennen, die Kopfsteuer. Ich glaube, das ist immer noch 24 Franken bei uns. Also das ist eine nicht wahnsinnig hohe Steuer. Und im Römischen ist es genauso eine Münze, ein Denar, das ist so ein Tageslohn. Das ist so, wenn du ein ganzes Jahr arbeitest, ein Tageslohn als Steuer ist nicht so hoch. Aber es ist eben eine Kopfsteuer. Und jeder musste die Kopfsteuer bezahlen, der im Römischen Reich lebte. Und im Gegensatz zu den Waren, die du versteuerst, hat diese Kopfsteuer einen Sinn, denn die Aussage ist, hey, du bezahlst diese Steuer, weil du das Privileg hast, ein Subjekt vom Kaiser zu sein. Und es ist ganz klar, wenn du diese Steuer bezahlst, dann bist du ein Untertan des Kaisers. Und er hat die Macht. Das sagt eigentlich diese Steuer aus. Und Jesus verlangt von ihnen eine Steuermünze, da er wohl selbst keine dabei hatte, weil die braucht man nur einmal im Jahr. Und sagt, hey, was steht denn auf dieser Münze drauf? Was steht da drauf? Wessen Bild ist zu sehen? Wenn wir das lesen, da auf der rechten Seite steht Ti, Caesar, Divi, Aug, F, Augustus. Heißt Tiberius Kaiser, Augustus Sohn vom göttlichen Augustus. Das heißt, Tiberius hat seinen Vorgänger Augustus zu einem Gott erhoben. Er sagt, hey, das ist der Vergöttlichte. Und dann sagt er, ich bin der Sohn davon. Also er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Und auf der Rückseite steht Pontifex Maximus, das heißt, ich bin der hohe Priester. Das steht auf jeder römischen Münze drauf. Der Kaiser sagt, ich bin der Sohn Gottes und ich bin der hohe Priester. Und es gab noch andere Münzen in dem Umfeld. Es gab auch die jüdischen Schekel, weil mit dieser Münze konntest du keine Tempelsteuer bezahlen. Das war eine weitere Steuer, wo Jesus mit Petrus unterwegs ist und sagt, hey, hol den Fisch und dann kannst du eine Münze rausnehmen. Das war nicht so eine Münze. Das war ein jüdischer Schekel, weil die wollten nicht eine römische Münze annehmen. Und das ist eine ganz klare römische Münze und sie sagt, hey, der Kaiser ist der Sohn Gottes und er ist der hohe Priester. Und das Dilemma ist ja, hey, erkennt Jesus das oder nicht? Es ist eine hochtheologische Frage Und es ist eine politische Frage. Und ich bringe noch eine weitere Perspektive hinein. 25 Jahre vor dieser Diskussion, die Jesus hier führt, gab es eine Revolte von Judas dem Galiläer. Und diese Revolte wird auch in Apostelgeschichte 5 erwähnt. Und Judas der Galiläer führte eine Revolte an und er tat drei Dinge. Er hat allen Juden gesagt, sie sollen keine Kopfsteuer bezahlen. Zweitens ist er mit einer Gruppe von Menschen in den Tempel gegangen und hat die Fremden aus dem Tempel geschmissen, hat die Römer aus dem Tempel geschmissen und hat so den Tempel gereinigt. Und drittens hat er gesagt, jetzt soll Gott unser König sein, wir bauen sein Königreich auf. Gott ist König, nicht der Cäsar. Wir beenden alle Ungerechtigkeit, wir beenden die Unterdrückung, wir bringen das Königreich Gottes. Und Judas der Galiläer wurde von den Römern gefangen genommen und hingerichtet und die Revolte war vorbei. Und 25 Jahre später kommt Jesus auf den Plan und spricht während etwa 3 Jahren die ganze Zeit, hey, das Reich Gottes, hey, das Königreich beginnt jetzt. Und dann kommt er nach Jerusalem und reinigt den Tempel. Und dann kommen die 2 Gruppen zu ihm und fragen, hey Jan, was denkst du über die Kopfsteuer? Hast du da die gleiche Meinung wie der Judas der Galiläer? Also ist die Situation noch viel politischer, als wir uns das wahrscheinlich bewusst sind. Und mit der Frage nach der Kopfsteuer ist auch die Frage verbunden, bist du ein Revolutionär? Und sie stellen Jesus ganz klar eine Ja-Nein-Frage. Wenn er die Frage mit Ja beantwortet, bist du ein Revolutionär, dann hat er ein Problem mit den Römern. Wenn er die Frage mit Nein beantwortet, dann ist er irrelevant. Dann ist das alles, was er erzählt hat über das Reich Gottes, nicht wichtig. Doch Jesus antwortet nicht mit Ja oder Nein. Er verweigert eine einfache Ja- oder Nein-Aussage. Er sagt beides. Und. Und diese Antwort ist fast ein bisschen paradox. Auf die Frage, zu welcher Partei gehörst du, verweigert er eine Antwort. Und ich glaube, wir können Jesus nicht auf ein bestimmtes Parteiprogramm festlegen und sagen, ja, Jesus hätte das gewählt oder Jesus hätte das gemacht oder Jesus würde in unserer politischen Situation genau das tun und nur das ist korrekt. Jesus schaut diese Münze an und sagt, wessen Bild und Name ist darauf? Sie antworten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagt Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Hey, wenn die Münze das Bild des Kaisers drauf hat, dann gehört die Münze dem Kaiser. Du hast sie vielleicht geliehen, aber eigentlich gehört sie dem Kaiser. Und wenn sie dem Kaiser gehört, dann kannst du ihm sie auch zurückgeben. Aber gib Gott das, was sein Bild drauf hat. Du selbst. Gott sagt, du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Du gehörst ihm. Der Kaiser kann den Anspruch auf die Münze erheben, aber den absoluten Anspruch auf dich kann er nicht erheben. Das ist außerhalb der Reichweite des Kaisers, es ist außerhalb des politischen Systems. Gebt Gott, was Gott gehört. Und ich glaube, Jesus sagt, hey, wir sollen nicht apolitisch sein. Und wir sollen auch keine normale Revolte machen. Zur Zeit von Jesus gab es die Gruppe von den Essenern. Die haben gesagt, hey, wir wollen nichts mit dem politischen System zu tun haben. Wir kapseln uns ab. Wir ziehen uns zurück aus diesem System. Wir verstecken uns in Höhlen. Das sind Höhlen in der Nähe von Qumran, wo wir immer noch Schriften finden und im letzten Jahrhundert sehr viele Schriften gefunden haben. Und sie haben gesagt, wir ziehen uns einfach zurück, wir verstecken uns. Und da können wir so leben, wie wir wollen. Und vielleicht sind sie ein bisschen mit den Amischen zu vergleichen in unserer heutigen Zeit, die gesagt haben, komm, wir wandern in die USA aus, da bleiben wir, wir haben ein begrenztes Gebiet, wir brauchen auch keine moderne Technik, wir versuchen uns einfach diesem System herauszunehmen, so gut es geht. Doch ich glaube, Jesus sagt nicht, dass wir uns zurückziehen sollen. Er hat sich auch nicht zurückgezogen. Und auf der anderen Seite, da stehen die Zeloten, wie Judas der Galiläer. Die wollten mit Gewalt das politische System bekämpfen und eine Revolution. Und Jesus hat einen Jünger, der ein Zelote war. Doch auch diese Richtung der Gewalt hat Jesus nicht unterstützt. Denn eine normale, weltliche Revolution ändert in dieser Hinsicht relativ wenig. Denn statt dass die einen an der Macht sind und unterdrücken, kommen andere an die Macht und unterdrücken. Wir können das in der Geschichte sehen und in die Gegenwart schauen. Die Russen wollten 1917 keinen Zaren mehr, der sie unterdrückt und in den Krieg schickt. Also haben sie eine Revolution gemacht, sind den Zaren losgeworden, haben Gewalt angewendet. Und nach einer kurzen Zeit kam eine neue Gruppe auf und sagt, die Kommunisten, die gesagt haben, hey, wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich. Aber wir brauchen noch eine kurze Zeit, dass wir das System umstellen können. Und die, die dann am Drücker waren, die dann die neue Elite waren, die haben diese kurze Zeit nie beendet und immer gesagt, ja, wir müssen noch, wir sind noch nicht so weit. Und haben ganz viele Menschen unterdrückt und in den Tod geschickt. Und als dann der Kommunismus vorbei war, gab es Chaos, die Sowjetunion war vorbei und man hat gedacht, ja, jetzt entsteht eine Demokratie und es wird ein langer Frieden herrschen. Und dann kam Putin an die Macht. Und Putin hat zuerst gesagt, hey, wir haben so ein Chaos, wir müssen Ordnung schaffen, wir müssen Ordnung hineinbringen, wir müssen stabilisieren. Doch die Macht hat sich komplett auf ihn fokussiert. Und er wird sie nicht mehr freiwillig abgeben. Und er versucht, seine Macht auszuweiten und sein Imperium auszuweiten. Und leider sind Christen nicht immun dagegen. Die russisch-orthodoxe Kirche unterstützt Putin. Und sie ist da mit dem Machthaber verbandelt. Und auf der anderen Seite der Welt haben wir Donald Trump. Dieser hat immer wieder gegen die Eliten in Washington gekämpft und gesagt, hey, die müssen weg, das muss sich ändern. Und er sei der starke Mann, der es ändern könnte. Und jetzt ist er an der Macht und er ändert sehr schnell sehr vieles. Und er sammelt Macht um sich. Und er möchte nicht, dass ihm irgendjemand widersprechen kann. Und die amerikanischen evangelikalen Christen stehen mehrheitlich hinter ihm. Wir Menschen suchen immer wieder vier Dinge. Wir suchen Macht, wir suchen Erfolg, wir suchen Reichtum und wir suchen Anerkennung. Und wir wollen das. Und Menschen, die das haben, die werden angesehen, die haben Macht, die können tun, was sie wollen. Und wir Menschen möchten das immer wieder vergrößern. Und Menschen, die das nicht haben, die werden verachtet. Das sind Randständige. Die sind irgendwo. Und der Kaiser und Jesus, die haben beide ein Reich. Doch das Reich von Jesus ist ganz anders als das Reich der Menschen. Im Gegensatz zum Kaiser ist Jesus ein komplett anderer Herrscher. Der Kaiser verbringt seine Zeit mit den Mächtigen. Und Jesus sagt, hey, ich verbringe meine Zeit mit den Randständigen. Mit den Zöllnern, mit den Sündern. Und die Menschen fragen Jesus, hey Jesus, warum tust du das? Weil es ist nicht menschlich. Der Kaiser umgibt sich mit den reichen Menschen. Jesus umgibt sich mit Armen. Er liebt die Armen. Er heilt die Kranken. Er gibt den Hungrigen zu essen. Er kümmert sich um die anderen, die keine Macht haben, keinen Erfolg, kein Reichtum, keine Anerkennung. Ein weltlicher Herrscher hat Reichtum. Und Jesus gibt seinen Reichtum auf. Ein weltlicher Herrscher hat Macht. Jesus gibt seine Macht auf und lässt geschehen, dass er gekreuzigt wird. Ein weltlicher Herrscher hat Anerkennung. Jesus wird zurückgewiesen. Er wird angespuckt und gekreuzigt als Verbrecher. Ein weltlicher Herrscher hat Erfolg. Und Jesus wird gekreuzigt. Das sieht nicht nach Erfolg aus. Also jeder, der da vorbeiläuft, denkt nicht, wow, was, wie erfolgreich ist der ist jetzt gekreuzigt worden. Ein weltlicher Herrscher herrscht. Alle müssen ihm dienen. Doch Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Während weltliche Herrscher vor allem auf sich schauen und Macht, Erfolg, Reichtum und Anerkennung zu sich ziehen, kehrt Jesus das um und gibt alles weg. Und er sagt, wir sollen seinem Beispiel folgen. Hey, du darfst dich politisch engagieren. Ich kenne Christen in der Schweiz in den verschiedensten Parteien. In der SVP, bei den Grünen, bei der SP, bei der EDU, in der Mitte, bei der FDP, bei der EVP. Die stehen politisch an komplett unterschiedlichen Punkten. Doch als Christen sollen wir einen größeren Blick darauf haben. Einen Blick auf das Reich Gottes und was diesem Reich dient. Und aus diesem Blickwinkel heraus dürfen wir auch Politik machen. Hey, und du darfst auch Erfolg, Macht, Reichtum und Anerkennung haben. Jesus ist da gar nicht dagegen, dass du das hast. Aber du sollst nicht davon getrieben sein, das zu bekommen. Denn Jesus möchte, dass wir frei sind. Weil wenn du immer nach diesen Dingen strebst, wirst du ein Knecht von diesen Dingen. Sie machen dich nicht frei, sondern versuchst, dahinterher zu hechten und du wirst ein Sklave von diesen Dingen. Und Jesus möchte, dass wir frei sind. Ich kann euch nicht sagen, was für eine politische Richtung Jesus in jeder Frage hat, weil Christen das auch immer wieder ganz unterschiedlich sehen. Und wir als Kirche, wir möchten Reich Gottes bauen. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir keine politischen Initiativen unterstützen und keine Initiativen sammeln und keine Unterschriften auslegen für dies oder jenes. Weil wir sagen, als Kirche möchten wir einen Fokus auf dem Reich Gottes haben. Wenn ihr euch persönlich in der Politik engagiert, dann dürft ihr das. Und macht vor eurem Recht Gebrauch, abzustimmen und zu wählen. Aber wir geben euch keine Wahlempfehlung ab. Weil uns als Kirche geht es um das Reich Gottes als Organisation. Hey, vielleicht musst du darüber nachdenken, wir haben jetzt eine Worship-Zeit. Du kannst einfach für dich sein und darüber nachdenken, hey, was ist dir heute wichtig geworden? Aber wenn du sagst, hey Jesus, mir sind diese Dinge, Macht, Erfolg, Reichtum und Anerkennung, zu wichtig geworden in irgendeinem Punkt, dann bitte um Vergebung und komm da drüben hin zum Abendmahl und sag, hey, Jesus ist für mich gestorben, für meine Sünden und ich kann einfach Abendmahl nehmen und befreit aufleben. Und Jesus kümmert sich um die Kranken. Und wir wollen uns auch um die Kranken kümmern. Und hey, und wir möchten, wenn du krank bist, möchten wir für dich beten. Dann darfst du nach hinten zur Lounge gehen, da hat so eine Kerze und Leute, die für dich beten wollen. Und ich bitte die Leute, die jetzt noch da hinten sind, dass ihr nachher aufsteht und euch einen anderen Platz sucht, wenn ihr nicht gerade Gebet in Anspruch nehmt. Und wenn ihr sagt, hey, ich bin nicht krank, aber ich möchte trotzdem, dass Leute für mich beten, dann dürft ihr da nach hinten gehen, da ist einfach ein Fürbittegebet. Vielleicht für eine Entscheidung, eine schwierige Entscheidung, die ihr treffen müsst oder was auch immer. Darfst du da hingehen. Hey, und auf dieser Seite haben wir Gebetsanliegen. Einerseits von unserer Kirche, andererseits aber auch für politische Anliegen. Für all diese Krisen, die es momentan gibt in der Welt. Dann kannst du hier hinkommen und sagen, hey, ich stehe ein bei Jesus für irgendeine bestimmte Krise. Und wenn du sagst, hey, ich möchte selbst noch ein bisschen mehr Bibel lesen, dann kannst du in diese Ecke da hinten gehen und sagen, hey, komm, ich nehme mir das Buch, ich lese die Geschichte nochmal durch, ich suche mir noch ein paar andere Verse dazu. Dann kannst du dich da hinten beschäftigen. Und ansonsten darfst du einfach auch sitzen bleiben oder aufstehen oder umhertanzen und einfach Gott mit Liedern loben. Ich bete noch. Hey, danke Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist und uns immer wieder eine neue Perspektive aufzeigst. Nicht einfach nur ja oder nein. Manchmal ist es auch ein sowohl als auch. Und schenke uns immer wieder die Weisheit, wie wir richtig handeln in einer entsprechenden Situation. Und Jesus, du siehst die Weltlage, du siehst das Chaos. Und ich möchte dich bitten, dass du eingreifst. Ich möchte dich bitten, dass du uns persönlich Ruhe schenkst in diesen stürmischen Zeiten, dass wir zu dir kommen dürfen und du uns Ruhe schenkst. Und zeig uns auf, wo und wie wir uns engagieren dürfen. Amen.